Und deswegen dachte ich, fokussiert auf diese Zeit nochmal, euch so einen kleinen Überblick zu geben oder uns zu geben, was da eigentlich alles so passiert ist, nachdem dieses babylonische Exil zu Ende war. Ihr seht hier, das Neubabylonische Reich, das hat existiert so von 630 bis 539 vor Christus. Und das wurde irgendwann abgelöst, wie das so ist mit den Weltreichen, dass da ein zweites Reich kam, nämlich die Perser. Die hatten schon noch ein größeres Gebiet für sich vereinnahmen können, aber die haben die Babylonier abgelöst als die Vormacht in dieser Welt. Und hier nochmal so ein paar, ist einfach so ein Überblick. Das babylonische Exil, 597 vor Christus bis geendet hat so um 538 vor Christus. Also das babylonische Exil, diese üble Erfahrung für das Volk Gottes, dass Jerusalem zerstört wurde, komplett, ja, Stadt zerstört, Tempel zerstört und dann die Bevölkerung zerstreut wurde in diesem babylonischen Reich. 539 vor Christus kamen dann eben die Perser, haben gesiegt über die Babylonier, es entsteht das persische Weltreich. Und dann ganz wichtig, so der erste Perserkönig Kyros hat um 538 vor Christus, inspiriert von Gott, das ist wirklich spannend, wenn man das liest, verkündet oder ein Gesetz erlassen, dass die Juden wirklich zurückkehren sollen, um eben den Tempel wieder aufzubauen, zurück in ihre Heimat. Und daraufhin gab es dann auch so eine erste Rückwanderungswelle. 50.000 Juden aus dem Babylonischen Reich sind zurückgewandert in die Region von Juda nach Jerusalem unter dem Mann Zerubabel. Und dann ging es los mit dem Bau des Tempels. Der wurde dann mit verschiedenen Querelen und Aufs und Abs schließlich fertiggestellt um 515 vor Christus. Dann gibt es eine Lücke von 60 Jahren. Da wissen wir nicht so richtig, was da passiert ist. Aber dann kam eine zweite Rückwanderungswelle unter Esra. Esra war ein Gesetzeslehrer, einer, der das Wort Gottes, sag ich mal, neu entdeckt hat. Und er hat 5000 Juden mitgenommen und sein Ziel war es, Reformen in diesem Land einzuführen, die Leute zurückzuführen zu Gott. Und der Punkt, wo wir uns jetzt befinden mit Nehemia, der ist tatsächlich nochmal 15 Jahre später, 444 vor Christus. Da baut Nehemia die Stadtmauer wieder auf. Und zusammen mit Esra führt Nehemia das Volk auch zur Umkehr. Das mal so nochmal ganz grob als Einordnung. Jetzt haben wir letzte Woche von Heinz Günther schon gehört, dass dieses Buch Nehemia im Ältestenkreis durchaus im Hinblick darauf ausgewählt wurde, dass wir gerade mit so einem Bauprojekt zu tun haben. Ja, und das liegt natürlich irgendwie nahe. In den Büchern von Esra und Nehemia, da geht es eben um den Bau des zweiten Tempels, um den Bau dieser Stadtmauer, Wiederaufbau von Jerusalem. Wir wollen unser Gemeindehaus vergrößern, ist eine ganz ähnliche Geschichte. Und auch ich werde einige Parallelen ziehen aus dieser Geschichte, aber bevor ich das mache, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, und es ist mir das auch wichtig zu sagen, dass wir uns vergegenwärtigen, dass es da ganz große Unterschiede gibt zwischen dieser Situation, dieses Wiederaufbau von Jerusalem und dieser Situation, dass wir unser Gemeindehaus erweitern wollen. Ich will das mal kurz darstellen. Der wichtigste Unterschied ist der, dass diese Stadt Jerusalem und natürlich insbesondere der Tempel im Alten Testament der Ort ist, den sich der allmächtige Gott ausgewählt hat, um an diesem Ort mit seiner Herrlichkeit auf Erden zu wohnen. Neulich habe ich das bei Mose wieder gelesen, der war ja in der Stiftshütte, was ja dann der Vorläufer zum Tempel ist. Da hat Gott zu Mose in dieser Stiftshütte geredet. Und als der Tempel eingeführt wird bei Salomo, kommt die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel hinein. Also es ist die Wohnung Gottes auf Erden. Und von daher müssen wir auch verstehen, wie was das für das jüdische Volk bedeutet haben muss, dass König Nebukadnezar da um 586 vor Christus mit seinem babylonischen Heer in diese Stadt marschiert und die komplett zermalmt und auch diesen Tempel zerstört. Das ist nicht allein das, dass da Menschen ihre Heimat verloren haben, sondern das geht viel tiefer. Die Tragödie, die da passiert ist, ist, dass im Endeffekt der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, weg ist, zerstört ist. Und von daher müssen wir auch verstehen, ja, welche Bedeutung das hat, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll nach dieser Zeit des babylonischen Exils. Und es geht um nichts weniger als auch um Gottes Ehre. Ja? Und jetzt muss ich fragen, was ist ein Gemeindehaus? Ja? Ein Gemeindehaus ist kein Tempel Gottes. Das Gemeindehaus ist auch nicht der Ort, an dem Gott in besonderer Weise anwesend wäre, weil es eben ein Gemeindehaus ist, sondern der Tempel in neutestamentlicher Zeit ist kein Gebäude mehr, sondern der Tempel in neutestamentlicher Zeit, das sind Menschen. Menschen sind diejenigen, die den Heiligen Geist in sich tragen, die Gegenwart Gottes in sich tragen. Paulus sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir als Menschen, die zu Jesus gehören, Gemeinde bilden, sind dieser Tempel Gottes in unserer Zeit. Das war im Alten Testament einfach anders. Und was ich damit sagen möchte, ist ganz einfach, ja, es ist, ich sage mal, eine andere Kategorie. Die Bedeutung, die dieser Aufbau von Jerusalem hatte, ist was anderes als die Frage, ob wir unser Gemeindehaus erweitern. Nichtsdestotrotz ist diese Entscheidung, ob wir unser Gemeindehaus erweitern, für uns als Gemeinde eine ganz wichtige Frage, ja? Was auch so die Zukunft angeht, auch die Entwicklung unserer Gemeinde. Und ich glaube durchaus, dass uns das Buch Nehemia da helfen kann, uns da auch weiterzuhelfen in dieser Entscheidung. Und dass wir da auch Prinzipien ableiten können. Das werde ich auch tun. Ich möchte ins kalte Wasser springen, möchte einsteigen in dieses Buch Nehemia, und zwar in Kapitel 2, Vers 18. Da wird uns berichtet, wie Nehemia da eines Tages dann vor den führenden Männern Jerusalems steht und diese Männer dann Folgendes zu ihm sagen. Sie sagen zu ihm, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und dann steht da, und sie stärkten ihre Hände zum Guten, und dann ging's los. Ja. Dann haben sie diese Mauer gebaut. Und was uns quasi in Kapitel 2, Vers 18 begegnet, ist sozusagen die Bauentscheidung, der Entschluss zu bauen, dieses Projekt Wiederaufbau der Stadtmauer anzugehen. Und danach geht es dann so richtig los. Es wird beschrieben, wie die Mauer Abschnitt für Abschnitt eingeteilt wird und wie verschiedene Leute für bestimmte Abschnitte verantwortlich sind und so. Und dann wird das Ding innerhalb von 52 Tagen hochgezogen. Worauf ich mich jetzt in dieser Predigt konzentrieren möchte, ist die Phase vor dieser Entscheidung. Die Frage ist, wie kam es überhaupt zu diesem Punkt, dass Nehemia, dass die Männer Jerusalems diese Entscheidung treffen, das zu tun, was 100 Jahre nicht funktioniert hat, nämlich diese Mauer wieder aufzubauen. Was ist da passiert? Was ging dem voraus? Wie hat Gott es geführt? Und was können wir daraus auch für unsere Situation lernen, die wir gerade in dieser Entscheidungsphase auch drinstecken? Zunächst nochmal so ein paar Informationen zu Nehemia. Wer war dieser Mann eigentlich? Tatsächlich wissen wir gar nicht so viel über ihn. Aber was wir wissen ist, dass er eben ein Jude war, der es geschafft hat, während dieser Zeit, in der das Volk Gottes im babylonischen und auch persischen Weltreich verstreut war, in ein hohes politisches Amt zu gelangen. Nehemia war Mundschenk des Königs Artaxerxes I. Und damit war er nicht alleine. Wir denken auch an Daniel, ja, der im babylonischen Weltreich eine ganz hohe Stellung innehatte, über Jahrzehnte hinweg. Oder wir denken auch an Königin Esther. Königin Esther war die Ehefrau des persischen Königs Xerxes. Xerxes war der Vater von Artaxerxes. Also das ist alles irgendwie in dieser Zeit. Und es zeigt uns schon mal, dass Gott in dieser Zeit dafür gesorgt hat, dass Leute aus seinem Volk Zugang haben zu den Schaltzentralen der Macht und Einfluss nehmen konnten. Das ist spannend. Was war jetzt die Aufgabe eines Mundschenks? Ich meine, als Mundschenk war man primär dazu da, die königliche Tafel mit Getränken zu versorgen. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment nicht so staatstragend, nicht so wichtig. Aber auf der anderen Seite war das Amt des Mundschenks ein Amt mit ganz hoher Verantwortung. Als Vorkoster war ein Mundschenk dafür verantwortlich, den König vor Vergiftungsanschlägen zu schützen. Und so ist es so, dass eigentlich zwischen einem König und seinem Mundschenk ein ganz hohes Vertrauensverhältnis bestehen muss. Wenn du einen korrupten Mundschenk hattest, dann hattest du als König einfach ein Problem. Und was auch wichtig ist, ja, als Mundschenk hatte man diesen direkten Zugang zum König. Wir wissen nicht, wie oft, aber dieser Zugang war da und das war ein Privileg für ganz wenige Menschen. Eine Audienz vor einem König zu haben, wir können das im Buch Esther nachvollziehen, ist eine ganz schwierige Sache. Da einfach mal vor den König kommen und irgendwas sagen, ist schwierig. Nehemia hatte diesen Zugang, diesen Einfluss. Soweit zu Nehemias Job. Eine zweite Sache, die wir wissen, ist, dass zur Zeit, als Nehemia am persischen Königshof gearbeitet hat, zumindest ein Teil seiner Verwandtschaft schon in Juda, also in dieser Umgebung von Jerusalem, gelebt hat. Das heißt, das waren Leute aus seiner Verwandtschaft, die wahrscheinlich schon in diesen ersten Rückwanderungswellen dann eben da waren, die die Situation vor Ort kannten. Und genau das ist auch der Ausgangspunkt für diese ganze Story von Nehemia, nämlich ein Verwandtschaftsbesuch. Nehemia bekommt Besuch von seinem Bruder Hanani, der lebte in Juda. Und vielleicht kennt ihr das, ja, wenn man so Verwandte hat, die ewig weit weg wohnen, ja, die man vielleicht, keine Ahnung, einmal in 10 Jahren sieht. So stelle ich mir ungefähr diese Begegnung von Nehemia und Hanani vor. Und da sind natürlich viele Fragen, wie es dir geht und hin und her. Aber das Erste, was uns hier berichtet wird, was der Nehemia den Hanani fragt, ist, wie geht's Jerusalem? Wie geht's dieser Stadt? Wie geht es den Leuten dort? Was ist mit Jerusalem? Das ist das, was in seinem Kopf ist. Und die Antwort von Hanani, ja, die ist niederschmetternd. Er sagt, die Leute in Jerusalem leben in großem Unglück und in Schmach. Die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das heißt, fast 100 Jahre, nachdem das babylonische Exil eigentlich vorbei ist, liegt diese Stadt Jerusalem immer noch in Trümmern. Der Ort, den Gott doch eigentlich erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Der Ort, an dem der Tempel jetzt mittlerweile steht, an dem Gott anwesend ist, seine Gegenwart. Der Ort, an dem das Volk Gottes versammelt sein sollte und leben sollte in Ruhe. Dieser Ort ist ein Ort des Unglücks und der Schmach, der Schande. Es ist ein Ort, der schutzlos seinen Feinden ausgeliefert ist. Die Ehre dieses Volkes, aber eben auch die Ehre Gottes, sie liegt am Boden. Und diese Botschaft, die löst was aus bei Nehemia. Er schreibt, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, ich weinte und ich trauerte tagelang. Ich habe mich überlegt, wann habe ich schon mal so getrauert, so tagelang. Wann trauert man tagelang? Das kann sein, wenn man einen Angehörigen vielleicht verliert, der einem sehr, sehr wichtig war. Aber Nehemia, der, ich sag's mal, schon so ein Stück weit weg ist von dieser Stadt, ihm geht es so nahe, dass er nur noch weinen kann und dieser Trauer dann Ausdruck verleiht. Seine Reaktion, die ist so ein bisschen mehr wie, wow, das tut mir echt leid für euch, sondern der leidet so richtig mit. Und das alles, diese Trauer, die mündet in ein Gebet. Und dieses Gebet möchte ich gern mit euch zusammen lesen. Er betet, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israels bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie. Wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort zurückbringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Das ist ein eindrückliches Gebet. Ein Gebet, in dem Nehemia voll und ganz für sein Volk eintritt. Ein Gebet der Umkehr. Nehemia ringt vor Gott mit dem Versagen seines Volkes. Er bekennt vor Gott all das, was schiefgelaufen ist. Und er tut es nicht in dieser Manier, dass er sagt, hey, die Leute in meinem Volk, die sind alle so schlimm und es tut mir echt leid, Gott, dass die alle so schlecht sind. Nein, sondern Nehemia, er beginnt bei sich selbst. Er sagt, auch ich, auch das Haus meines Vaters, wir haben gesündigt. Das ist sein Anlauf an Gott. Er identifiziert sich voll und ganz mit dem, was er mit seinem Volk. Und dieses Bekenntnis zeigt, dass für Nehemia dieser desolate Zustand dieser Stadt, dieser Zustand seines Volkes, dass das nicht irgendwie Zufall ist, sondern dass das Gründe hat. Und der Grund ist, dass er merkt, dass auch 100 Jahre nach Ende des babylonischen Exils immer noch keine echte Umkehr, keine echte Erneuerung in diesem Volk stattgefunden hat. Sonst würde es heute anders in Jerusalem aussehen. Und das führt Nehemia dahin, an diesen Punkt, dass er stellvertretend für sein Volk vor Gott eintritt und sagt: Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid für dieses Volk. Und dann auch diesen Weg zurückfindet und sagt: Gott, du hast doch versprochen, wenn wir umkehren, dann nimmst du uns wieder an, dann sammelst du uns wieder. Und wenn wir das Buch Nehemia, so ein paar Kapitel später, dann weiterlesen, und ich denke, wir werden noch drauf kommen in dieser Predigt weiter, dann werden wir feststellen, dass diese Umkehr nicht auf Nehemia beschränkt geblieben ist, sondern dass sich diese Umkehr wirklich dann auf das gesamte Volk ausgewirkt hat. In Kapitel 8 lesen wir dann von Esra, wie er nach der Vollendung der Mauer vor dem ganzen Volk das Wort Gottes vorliest und die Menschen diese Worte hören und dann einfach anfangen zu weinen, weil sie erkennen, wo sie stehen und wie weit sie von Gott entfernt sind. Und die kehren dann um. Was lernen wir aus diesem Gebet? Der erste Schritt auf diesem Weg hin zum Bau dieser Mauer ist keine Machbarkeitsanalyse, keine Bauplanung, keine Finanzplanung, sondern der erste Schritt ist eine tief empfundene Umkehr eines Mannes, der sich mit seinem Volk identifiziert und dessen Umkehr sich in der Folge dann auf dieses ganze Volk auswirkt. Und was wir darin schon mal erkennen können, ja, letztendlich geht es in diesen Büchern Esra und Nehemia nicht allein darum, dass da ein Bauwerk errichtet wird, um des Bauwerks willen, sondern letztendlich geht es um eine geistliche Erneuerung dieses Volkes, eines Volkes, das sich von Gott abgewandt hat und sich ganz neu seinem Gott zuwenden möchte. Und das drückt Nehemia aus. Geistliche Erneuerung. Das ist ein Stichwort, das mir interessanterweise in den letzten Wochen in Gesprächen mit einzelnen Gemeindemitgliedern ganz oft begegnet. Geistliche Erneuerung. Und ich muss sagen, auch wenn ich auf unsere Gemeinde blicke, dann ist es auch mein Eindruck, dass wir das brauchen. Ich glaube nicht allein, dass eine Erneuerung der Außenfassade das ist, was wir brauchen, sondern ich glaube, was wir brauchen, ist eine Erneuerung dessen, was in uns drin ist. Das Herz. Dass sich das neu Gott zuwendet. Und wie sehr ich auch davon überzeugt bin, dass quasi so ein Projekt von so einem Gemeindehausbau ultra hilfreich sein kann für das Gemeinschaftsgefühl, für unser Zusammenhalt als Gemeinde. So sehr glaube ich, dass geistliche Erneuerung einfach in ihrer Wurzel woanders anfängt. Sie fängt da an, bei dem, was Nehemia hier macht. Es fängt an in der Umkehr. Wo sich Menschen ehrlich machen vor Gott und sich eingestehen, wo sie in falsche Richtung gelaufen sind und sich dann ganz neu auf Gottes Gnade berufen. Und mein Eindruck ist einfach der, dass wir als Gemeinde hier einen Bedarf haben, dass es Dinge gibt, die nicht gesund sind. Und wir sowas klären sollten, bevor wir einen großen Bau starten. Es tut mir leid, dass ich da hier in Tränen bin. Ich möchte zurückkommen zu diesem Gebet des Nehemias, dieses stellvertretende Bekenntnis für sein Volk. Ich habe vorhin die letzte Zeile dieses Gebets noch ganz bewusst weggelassen und lese sie jetzt vor. Er sagt, lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Lass es mir, deinem Diener, heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Und dann diese Zusatzinfo, ich war nämlich Mundschenk beim König. Nehemia beendet dieses Gebet mit dieser Bitte an Gott, dass er bei diesem Mann, nämlich dem König, für den er als Mundschenk arbeitet, Erbarmen findet. Oder man könnte auch sagen, Gehör findet. Und was wir sehen, ist, dass bei Nehemia aus diesem Gebet heraus, aus dieser Umkehr heraus eine Idee entsteht. Diese Idee, dass er selbst aktiv werden könnte. Dass er selbst seine Stellung als Vertrauter des Königs nutzen könnte, um die Situation Jerusalems vor den König zu bringen. Vielleicht war ihm da schon klar, dass es seine Aufgabe werden wird, diese Mauer dann in Jerusalem wieder aufzubauen. Ich glaube, das ist sozusagen der Keim, wo in ihm diese Idee wächst, dieser Plan wächst. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch ein ganz theoretischer, vielleicht auch unkonkreter Gedanke ist. Und was ich spannend finde, ist, wir lesen bei Nehemia nirgends, dass er eine krasse Gottesbegegnung hatte, in der Gott zu ihm gesagt hat, Nehemia, bau jetzt diese Mauer wieder auf. So wie zum Beispiel Gott zu Jona gesagt hat, Jona, geh nach Ninive und erzähl den Leuten da, dass sie umkehren sollen. Sondern es scheint hier eher so zu sein, dass das ein Gedanke ist, eine Idee, die in Nehemia wächst, die in ihm hochkommt. Eine Idee, von der Nehemia später sagen wird, dass ihm Gott das ins Herz hineingelegt hat. Und ich glaube, das ist auch der zweite wichtige Schritt auf dem Weg zum Bau dieser Mauer, nämlich dass in Nehemia dieser Gedanke, diese Idee entsteht von dem, was er da machen könnte und was er verändern könnte in dieser Situation, was seine Rolle betrifft. Und vielleicht kennst du das, wenn man solche Gedanken oder Ideen hat, wo man sich denkt, vielleicht hat Gott mir das aufs Herz gelegt. Die entscheidende Frage, die sich dann in so einer Situation immer stellt, ist, okay, ist das ein Gedanke, der von Gott kommt oder sind das irgendwie persönliche Wünsche? Nehemia konnte später sagen, dass Gott ihm diese Gedanken ins Herz hineingelegt hat. Was hat ihn da so sicher gemacht? Wir erfahren das in Kapitel 2. Es hat 4 Monate gedauert, bis seine Idee irgendwie weitergeführt wurde oder konkreter wurde. Wir lesen das zusammen noch durch. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes im April. Als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihn dem König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, dich belastet etwas anderes. Ich erschrak heftig und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Der König sagte, und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Und der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Statthalter der Westeuphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen. Und einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer, für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Was Nehemia hier erlebt, ist Führung Gottes. Ich glaube, so kann man das nennen. Das beginnt damit, dass dieser König Artaxerxes hier auf einmal, ich sag's mal, zum Seelsorger wird. Ja? Warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, dich belastet was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, wenn es gibt ja so Leute, denen du begegnest und die fragen dann, du schaust aber heute schlecht aus, was ist denn los mit dir? Ja, mich macht das immer ganz unruhig, wenn das passiert. Und wir haben nicht so viel Einblick, wie König Artaxerxes so generell drauf, aber ich glaube nicht, dass es so der Standard war, ja, wie er mit Menschen umgegangen ist. Dafür spricht auch, dass Nehemia fürchterlich erschrickt, dass sich der persische König auf einmal für sein Seelenleben interessiert. Ich glaube, ein zweiter Grund, der Nehemia hier übelst erschrecken lässt, ist diese Erkenntnis, okay, krass, ja, jetzt ist ja genau dieser Moment gekommen, für den ich ja gebetet hatte, nämlich, dass ich die Situation Jerusalems jetzt beim König ansprechen kann. Und das ist schon mal eine mega Gebetserhörung. Und so nimmt Nehemia sein ganzes Herz in die Hand und lässt es raus, was ihn so sehr bedrückt. Er sagt, wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Wie wird der König darauf reagieren? Man muss dazu wissen, dass Artaxerxes und Jerusalem, ich sag's mal, schon mal so eine Geschichte hatten. Artaxerxes hat schon mal den Wiederaufbau von Jerusalem Jahre zuvor abgelehnt und gesagt, never, bevor er dann Esra auch wieder zurück hat ziehen lassen. Also es ist so ein bisschen so ein Hin und Her gewesen bei ihnen. Das Interessante ist ja, der König, der diskutiert jetzt nicht groß mit ihm, wie diese Situation von Jerusalem einzuschätzen wäre, sondern er kommt direkt zum Punkt und er fragt Nehemia, was ist deine Bitte? Ja, und diese Antwort für Nehemia ist natürlich der Jackpot. Ja? Er kann jetzt nicht nur beschreiben, wie schwierig da die Situation ist, sondern er bekommt vom König die Möglichkeit, seine Wünsche zu äußern, zu sagen, was er will. Und das ist natürlich ein ganz heißer Moment, in dem er sich jetzt hier befindet, ein ganz entscheidender. Und es ist spannend zu lesen, dass Nehemia in dem Moment einfach ein Gebet zum Himmel schickt, zu Gott. Er betet. Ich nehme an, wahrscheinlich war es die Bitte, dass er jetzt diese Gelegenheit nicht vermasselt, sondern Worte findet, um sein Anliegen vor diesem König auszudrücken, angemessen. Und so formuliert er seine Bitte wie folgt. Ich denke, das ist eine ganz tolle Formulierung. Er sagt, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Das ist sein Wunsch. Das ist seine Idee. Das ist sein Plan, der schon lange in seinem Kopf ist. Und den formuliert er jetzt vor dem König. Und der König, der lässt es zu. Er gibt ihm frei. Er stellt ihn frei für die Zeit, die er braucht. Aber damit nicht genug. Nehemia hat sich das alles im Voraus genau überlegt. Er hat sich Gedanken gemacht, auch ganz praktische. Er sagt, ich brauche Briefe, Erlasse, dass ich durchkomme bis nach Jerusalem, dass mich die Statthalter da durchlassen. Und dann brauche ich auch noch Bauholz, ganz viel Bauholz. Auch das bringt er vor den König und auch das wird ihm vom König gewährt. Ich habe es eingangs erwähnt, was Nehemiah erlebt, ist Gottes Führung. Es sind Türen oder besser gesagt, es sind Tore, die hier aufgehen, die Gott auftut, damit das geschieht, was er möchte, nämlich seine Stadt wieder aufzubauen. Und für Nehemiah selbst ist es natürlich eine mega Bestätigung, ja, dass diese Gedanken, diese Pläne, die in seinem Kopf sind, wirklich von Gott gewirkt und von ihm gewollt sind. Und so formuliert er das ja auch zum Schluss, nämlich dass in dieser Begegnung mit dem König die gütige Hand Gottes über ihm war. Das hat er gespürt, das war klar und das hat ihm Sicherheit gegeben. Vorhin haben wir das gesungen. Nehemiah hat das getan, was er sich vorgenommen hat. Aber woher hat er diese Sicherheit, das zu tun? Die Sicherheit hat er, weil er eine Bestätigung hat. Weil er weiß, ja, das ist Gottes Weg. Der dritte entscheidende Schritt auf diesem Weg zum Bau dieser Mauer ist nicht nur die Idee von Nehemiah, sowas zu machen, sondern die Bestätigung von Gott, dass das genau der richtige Weg ist. Und an der Stelle möchte ich auch auf unser Bauprojekt zu sprechen kommen. Seit vielen Jahren besteht dieser Gedanke, diese Idee und auch schon dieser sehr weit fortgeschrittene Plan, unser Gemeindehaus auch im großen Stil zu erweitern. Und wir stehen gerade als Gemeinde genau in dieser Spannung. Ja, ist das Gottes Weg für uns oder nicht? Wir haben dazu jetzt auch 2 Gebetsabende einberufen, wo wir diese Frage bewegen wollten. Und ich würde das mal jetzt einfach mit dieser Formulierung von Nehemiah als einen Wunsch formulieren. Was ich mir wünschen würde, ist zu sehen, dass Gottes Hand über uns ist. Ich wünsche mir zu sehen, dass Gott uns Türen aufmacht. Vielleicht nicht unbedingt so krass, wie es Nehemiah hier erlebt, aber dass wir spüren und merken, ja, das ist nicht unsere Idee, sondern das ist sein Projekt. Das wünsche ich mir. Und von daher bin ich gespannt, was Gott tun wird. Und ich plädiere dafür, dass wir sehr genau hinschauen, ja, ob Gott Türen öffnet oder vielleicht auch nicht. Ich komme zurück zu Nehemiah. Er hat diese Bestätigung von Gott und damit kann es jetzt richtig losgehen, ja, mit diesem Bauprojekt. Er macht sich auf den Weg nach Juda in die Stadt Jerusalem. Die Genehmigungen funktionieren alle. Er kommt in Jerusalem an. Ja, und eigentlich könnte es auch jetzt gleich losgehen, aber das Spannende ist, dass Nehemiah nach seiner Ankunft in Jerusalem den Leuten dort vor Ort erstmal überhaupt nichts von seiner Mission erzählt. Er hält einfach die Klappe, sagt mal gar nichts. 3 Tage lang macht er eine kleine Pause und am 3. Tag macht er sich dann mitten in der Nacht auf. Er nimmt so ein paar Männer mit, denen er vertraut, so ein kleines Team und dann macht er sich auf den Weg. Sie laufen einmal komplett diese Stadtmauer ab. Sie untersuchen den Zustand der Ruinen. Sie machen sich Gedanken, wie kann das gehen? Ist das machbar? Wie können wir hier Leute einteilen? Und. Es ist so eine nächtliche Geheiminspektion der Mauer. Und was uns diese Inspektion zeigt, ist, bei all dieser geistlichen Vorbereitung, die Nehemiah da durchlaufen hat, diese Umkehr, diese Bestätigung von Gott, braucht es auch eine Planung. Es geht ja um ein Bauwerk hier. Man braucht einen Plan, man braucht Informationen, man braucht Zahlen, Daten und Fakten und die sammelt Nehemiah, bevor er es überhaupt rauslässt, seinen Plan, diese Stadtmauer aufzubauen. Er will vorbereitet sein. Nehemiah ist ein ziemlich cooler Leiter, er weiß, wie er das auch machen muss. Und das ist auch der 4. Schritt, bevor es dann zu diesem Entschluss kommt. Der 4. Schritt ist, ja, die Machbarkeit zu untersuchen, einen Bauplan zu machen. Wie machen wir das? Da sind wir auch schon lange dran und Erwin und Co. investieren hier ganz viel an der Stelle. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Ich habe 4 Schritte genannt, die diesem Bauvorhaben, dieser Mauer vorausgehen. Das erste ist eine tief empfundene Umkehr eines Mannes, stellvertretend für das Volk, die sich dann auf das ganze Volk auswirkt. Der 2. Schritt ist, dass da Gott eine Idee stiftet in Nehemiah, einen Gedanken. Der dritte Schritt ist, dass Gott diesen Gedanken bestätigt und ganz klar ist, das ist Gottes Weg. Und der vierte Schritt ist, dass es auch einen Plan geben muss, wie das dann vonstatten gehen kann.